Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, die dem geneigten Hörer hinreichend bekannt sein sollten, nämlich Steffen und Daniel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, wir müssen über eines der seltsamsten Spiele der jüngeren Vergangenheit beim 1. FC Nürnberg sprechen. Mit 6:1 hat man in Duisburg gewonnen und damit den höchsten Sieg in der Bundesliga-Geschichte des 1. FC Nürnberg errungen. Und das, obwohl man irgendwie die bessere Mannschaft war, aber eben irgendwie auch nicht. Und das ist eine ganz seltsame Partie, der wir uns ausführlich widmen werden. Und dann ist ja diese Woche englische Woche und deswegen sprechen wir dann natürlich auch über das bevorstehende Spiel gegen Bochum. Angstgegner ist da das Stichwort, aber dazu dann später mehr. Wir möchten anfangen mit der Aufstellung, Steffen. Und die ist sehr, sehr überraschend ausgefallen, denke ich, für uns alle, was nicht nur an Verletzungen, sondern auch noch an kurzfristigen Erkrankungen einzelner Spieler lag.
Ja, natürlich der Ausfall von Georg Markreiter und André Petrak war natürlich ein bisschen überraschend, weil die jetzt so nicht eingeplant waren. Dass Hufnagel und Ishak gespielt haben, fand ich, also habe ich auch vor der Partie schon leicht dran gedacht, weil halt eben Hufnagel das dann gegen Pauli auch schon zumindest zeitweise gut gemacht hat. Und weil man einfach auch gegen Pauli wiederum gesehen hat, dass vorne einfach jemand fehlt, der einfach mal seinen Fuß hinhalten kann. Und wir wurden ja das zum Glück belehrt, dass Michael Ishak da genau der Richtige dafür ist. Für Petrak hat dann Eras gespielt, der sein Comeback gegeben hat, sein zweites Comeback, nachdem er mal leider wieder eine Zeit lang aussetzen musste. Und dann haben wir noch in der Abwehr dann hinten Mühl für Markreiter gespielt. Der Mühl, der auch dann am Mittwoch in der U21 schon 90 Minuten lang gespielt hat und da verloren hat gegen den FC Bayern. Das waren die Wechsel, wenn ich mich nicht ganz täusche.
So ist es. Ishak, sicherlich derjenige, der von allen noch am meisten erwartet wurde. Daniel eben, Steffen hat es schon angesprochen, gegen St. Pauli kam das ja doch sehr zum Tragen, dass da in der Mitte jemand fehlte. Hufnagel aus bekannten Gründen derjenige, der ja fast die logische Konsequenz war. Aber dass eben dann Patrick Eras zum Beispiel gespielt hat, für mich durchaus so ein bisschen überraschend. Aber alles in allem Entscheidungen, die man rückwirkend jetzt als die richtigen bezeichnen muss, oder?
Ja, muss man so sagen. Ich glaube, wenn man so deutlich gewinnt, dann hat man alles richtig gemacht als Trainer. Aber wir sind halt aktuell beim Club nicht auf Rosen gebettet, was den Kader angeht. Und wenn man dann halt wirklich so eine lange Liste, wie Steffen das gerade ja aufgezählt hat, an Ausfällen vorweisen muss, dann bleibt da halt nicht mehr so arg viel Spielraum, wie man das aufstellen kann. Ich fand es aber ganz interessant, dass, ich weiß gar nicht, wo es war, beim Kicker oder bei Club Fans United, da hieß es, dass mit einem 3-4-3 angefangen wurde. Aber im Grunde war das doch eigentlich ein 3-4-2-1, wenn man es so formulieren möchte, weil Ishak ist doch schon deutlich offensiver als Stürmer ausgerichtet als jetzt ein Zalli, oder verstehe ich das völlig falsch?
Ja, ich habe es, glaube ich, eher als 3-4-1-2 gesehen. Hufnagel hinter Werner und Ishak. Aber es ist kein klassisches 3-4-3 gewesen, wie wir es am Montag gegen St. Pauli letzte Woche gesehen haben. Ich weiß nicht, wie Steffen das sieht.
Ja, ich bin da auch beim Felix, das hat auch Kölner in der Zeitung so gesagt, von wegen, dass es eben ein 3-4-1-2 war, mit eben Hufnagel auf der 10, dass man da eben die Räume gut ausnutzen wollte. Genau, und dass er eben Werner als zweite Spitze haben wollte, um Ishak ein bisschen zu entlasten, aber wir haben ja gefühlt 5-mal das System während dem Spiel gewechselt, also da war ja gefühlt alles dabei, was es im Fußball alles so gibt, deswegen ist immer so eine Grundformation immer schwer zu sagen, weil sie halt jetzt bei dem Spiel dann, glaube ich, eine halbe Stunde gehalten hat, bis dann schon die erste Umstellung war.
Wir werden uns jetzt auch im Laufe der Sendung noch darüber unterhalten, wie sich die Formation oder das taktische Grundgerüst dann geändert hat, aber lasst uns erstmal ins Spiel reingehen. Während ich noch damit gekämpft habe, meinen Laptop davon zu überzeugen, das Spiel schauen zu dürfen, ging es direkt gut los, aber eben nicht für Nürnberg, sondern für den MSV Duisburg, die sofort, Daniel, das Kommando übernommen hatten.
So ging es absolut los. Also es war wirklich von der ersten Minute Dampf. Der Club hat echt Probleme gehabt, in den ersten 10 Minuten überhaupt Zugriff aufs Spiel zu bekommen. Es waren gleich 3-4 Chancen für Duisburg. Also ich glaube Oliveira, Stoppelkamp, Ilyuchenko waren so die Namen, die ich noch im Kopf habe. Die hatten gleich Chancen im Minutentakt gefühlt geradezu. Da hatte man schon das Gefühl, ach herrje, die Umbauten, die zwangsweise durch die Verletzungen vorgenommen wurden, kommen offenbar doch nicht so gut an, beziehungsweise fruchten noch nicht so ganz. Vielleicht fehlen auch einfach Mühl und Eras noch so ein bisschen, trotz U21-Auftritten, die Spielpraxis. Und da schwante einem tatsächlich Übles, weil Duisburg einfach für mich von der ersten Minute an richtig Dampf und Tempo gemacht hat.
Nichtsdestotrotz gab es dann erstmal Grund zum Jubeln. Ishak im 13. Spiel für Nürnberg dann endlich das erste Mal erfolgreich, nachdem er ja von Werner dann bedient wurde und den Ball nur noch ins leere Tor rein schieben, stolpern, wie auch immer musste. Wenn er den dann nicht gemacht hätte, wäre er wohl endgültig in Ungnade gefallen, oder Steffen?
Zum ersten Moment war ich mir jetzt nicht so zu 100% sicher, ob er den jetzt dann am Ende auch wirklich reinmacht. Er hatte dann, es sieht zwar am Ende ganz leicht aus, wie aber das Tor ausgespielt war mit dem Ball von hinten raus aus der Abwehr, genau auf Hufnagel, und der dann steht natürlich perfekt zwischen den Linien drin, der steht dann und spielt dann wiederum den Schnittstelle, einen Pass zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger, und Werner versteht sich komischerweise blind mit Michael Ishak, der sich auch im richtigen Moment löst und dann auch genau eben an der Linie zum Abseits steht, nicht zu weit vorne. Es war ein sehr gut gespieltes Tor, auch mit sehr wenigen Kontakten jeweils, und ich glaube, dass das auch extrem schwer zu verteidigen war. Also ich glaube, man hätte es durch ein taktisches Foul gegen Hufnagel vielleicht noch verteidigen können, aber vielleicht war auch da ein bisschen Duisburg ein bisschen überrascht davon, dass halt eben der Club mit einem Zehner spielt und nicht mit drei Angreifern, also mit zwei auf den Außen, einen in der Mitte. Und das hat der Club dann sehr gut ausgenutzt, und Werner dann mit einer tollen Vorlage auf Michael Ishak, der sich im richtigen Moment löst und dann zum Glück den Ball über die Linie bekommt.
Daniel, Steffen hat es gerade schon so ein bisschen dargelegt, ist natürlich auch einfach ein gut gespielter Konter, der für die Duisburger nicht so einfach zu verteidigen ist.
Steffen hat gesagt, die Duisburger waren überrascht. Ich glaube, jeder war überrascht, auch die Clubspieler und Fans, dass dieser Angriff da so butterweich durchging. Also, weil das war wirklich über drei Stationen und zack, zack über die Schnittstellen, und dann steht auch jeder genau richtig, und es ist so One-Touch-Football mit blinden Pässen. Also sowas kann ich mich nicht erinnern, weil ich sowas letzte Mal von Spielern im Clubdress gesehen habe. Also es sah so einfach aus, aber war natürlich ein sensationell guter Spielzug, und dass das auch alle so schnell gleich umgeschaltet haben, das ist man überhaupt nicht gewohnt, so schnelles Umschaltspiel beim Club, weil es ja wirklich von hinten aus der eigenen Hälfte mehr oder weniger schon fast der erste öffnende Pass von Hufnagel rauskam.
Es ging dann weiter, nur wenige Minuten später, da war der geneigte Clubfan dann schon wieder der Verzweiflung nahe, denn das Aluminium war erneut gegen uns. Patrick Erras hatte dann ja das Pech dieses Mal da gepachtet und scheiterte mit seinem Kopfball am linken Pfosten aus Sicht des Schützen. Und ja, statt das schnelle 2-0 nachzulegen, fing sich Duisburg sehr, sehr gut wieder, war dann erneut auf dem Weg nach vorne, hat die Nürnberger Defensive immer wieder vor Probleme gestellt, hatte dann, ich glaube, es war zweimal Stoppelkamp, gute Chancen zum Ausgleich. Einmal war dann auch das Aluminium auf Nürnberger Seite, da trifft er nur den Außenpfosten. Aber man hatte nicht irgendwie den ganz großen Eindruck, Steffen, dass ja Nürnberg dieses Tor Sicherheit geben würde. Zumindest ging es mir so.
Nö, also ich habe auch bis vor dem 2-0 auch noch gedacht, dass der Club das immer noch 3-1 verlieren kann. Also es war irgendwie...
Aber das denkt man aber eh immer beim Club.
Ja, nicht, ja, ja, ist natürlich wieder diese.
Außer es steht 2-0, ne, dann denkt man, verliert 3-2, aber.
Nee, man hatte einfach irgendwie, also, das, wie sag ich's am besten, Duisburg hat's geschafft, diese Halbräume zwischen bei der Dreiecke stehen die beiden Außenverteidiger ein bisschen höher. Und das Problem war, dass die Mittelfeldspieler sich dann nicht tief genug haben fallen gelassen. Dann gab's sozusagen auf beiden Seiten so einen kleinen Raum zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger und eben den Mittelfeldspielern. Und den hat Duisburg sehr oft sehr gut bespielt, also eigentlich das ganze Spiel, da hat dann erst Kölner durch seine Systemumstellung da ein bisschen mehr Zugriff reinbekommen. Aber da hat der Club sehr oft katastrophale Probleme bekommen und wie wir da nur ein Elfmeter-Gegentor bekommen konnten, ist für mich immer noch unerklärlich, nicht unbeschreiblich. Beschreiben kann ich es ja.
Ja, Daniel, diese Halbräume, das ist was, was ja im Prinzip genau der Knackpunkt war. Und gerade Stoppelkamp und Oliveira Sousa sind da ja immer wieder reingezogen, haben für riesige Unordnung gesorgt. Der FCN konnte das auch nicht aus der Mittelfeldreihe irgendwie auffangen. Und deswegen, nach wie vor dann immer wieder, oder nicht nach wie vor, sondern die kompletten ersten 45 Minuten immer wieder große Gefahr aus diesen Räumen eben.
Ja, wenn man schon so ein kleines Halbzeitfazit ziehen möchte, dann muss man das auf jeden Fall für die erste Halbzeit so festhalten, dass das mit der Dreierkette, die ja dann eigentlich gebaut wird, um im Mittelfeld so für eine Überlegenheit zu sorgen, weil man da dann einfach mehr Leute zusammenziehen kann auf den Ball. Aber das hat halt irgendwie nicht so ganz funktioniert und da war halt wirklich Stoppelkamp, und also gerade Stoppelkamp und Oliveira, die konnten da ja hinter Mittelfeld, also vor der Dreierkette teilweise vogelwild kombinieren, wurden teilweise überhaupt nicht angegriffen und gut, die haben das auch gut gemacht, das muss man schon auch eingestehen, aber das war wirklich so ein Knackpunkt, wo man sich gedacht hat, also wenn die, also zumindest zur Halbzeit, wenn die jetzt kein Tor schießen, dann stimmt doch irgendwas hier nicht, weil die einfach beide so einen wirbelnden Auftritt da hatten, dass man sich gedacht hat, oh je, oh je, oh je, ob das der Club hinten dicht halten kann, mehr als unwahrscheinlich.
Dicht halten konnte auf jeden Fall Duisburg dann erstmal nicht. Nach diesem Pfostentreffer, ja beinahe im Gegenzug dann, das 2-0 wieder durch Ishak, wieder Vorlage Werner. Dieses Mal ein bisschen andere Entstehung, Daniel, nämlich mit dem weiten Schlag von der hinteren Reihe. Ich glaube, Eras war es direkt in den Lauf von Werner.
War es Eras oder Mühl? Ich habe mir jetzt
es war Mühl, du hast recht, ja.
Genau. Schlagen, also von Schlagen kann überhaupt keine Rede sein. Der Ball wird butterweich gechippt über 40 Meter. Also solche Pässe, da geht einem ja das Herz auf als Fußballfan. Und Werner pflückt den dann mit dem Außenriss runter. Und also mir fehlen die Vokabeln, da muss man so Fußball-Sportreporter sein, die so Live-Berichterstattung machen. Die haben auch immer so schöne blumige Vokabeln. Der pflückt den mit dem Außenriss runter und legt den sofort auf Ishak wieder rüber, der diesmal auf der linken Seite steht. Und der muss auch wieder nur ins leere Tor treffen. Also auch wieder so ein Drei-Stationen-Ding, zack, zack. Und auch von allen super gemacht. Wieder so ein sensationelles Tor, wo man dann zwar als neutraler Fußballbeobachter sagen muss, zweite Chance, zweites Tor für den Club. Und auch eigentlich von dem Betrieb, den Duisburg gemacht hat, nicht gerechtfertigt, aber halt zweimal eiskalt so einen schnellen, ja Konter war es ja eigentlich nicht, also einen schnellen Spielzug durchgespielt und dann steht es halt 0-2 und Duisburg hat, glaube ich, selber in dem Moment nicht gewusst, wie sie sich da eigentlich zwei Tore gefangen haben.
Jetzt habe ich beim ersten Gegentreffer, Steffen, die Duisburger Abwehr noch in Schutz genommen, das kann man beim zweiten Tor aber nicht so richtig machen.
Ja, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das von Mühl wirklich so geplant war oder ob das nur irgendwie ein verzogener Erklärungsversuch war und der Ball dummerweise da gechippt rüberkommt. Aber irgendwie, also habe ich das Gefühl, dass da irgendwie der Außenverteidiger vollkommen geschlafen hat. Also ich habe mir das Tor jetzt nicht so genau angeschaut, weil ich viel zu sehr in Jubelextase war. Aber es war, muss man dann leider auch mal auch Mühe zugestehen, den ich ja gerne oft kritisiere, sehr gut gespielt. Und dann auch Werner macht es, wie das Daniel schon gesagt hat, super. Und dann mit der dritten Chance das zweite Tor zu machen, ist natürlich dann perfekt in so einem Spiel, wo du eigentlich gefühlt nach 10 Minuten mit 3-0 hinten liegen musst. Also das ist natürlich, dann war der Spielverlauf genau in unsere, genau, ja, ich habe einen Schlauch verloren.
Hat uns in die Karten gespielt.
Genau, hat uns in die Karten gespielt und dann Ishak wieder im richtigen Moment gelöst, wieder nicht im Abseits und wieder den Ball einfach reingemacht. Man hat gesehen, was es dann für eine Lösung für Ishak war, das dumme Ding einfach mal über die Linie zu bekommen. Ja, und es hat mich einfach unheimlich gefreut für Ishak, weil er, wie es auch der Trainer so oft betont, unendlich viel gelaufen ist und dann wurde er endlich mal dafür belohnt, dafür, dass er immer mit zu einem laufstärksten Spieler vom Club gehört.
Ja, auf jeden Fall wieder gut gelöst, auch aus der Rücken des Verteidigers, der allerdings da eben auch nicht mitbekommt, dass ihm sein Gegenspieler wegläuft und ja, sicherlich dann ein Faktor auch gewesen, der es Ishak in diesem Moment dann natürlich leichter gemacht hat. Wir müssen über zwei Szenen auf jeden Fall noch reden, die es in dieser ersten Halbzeit gab und die mit den Spielern an und für sich gar nicht so viel zu tun haben, nämlich zwei nicht gegebene Elfmeter von Timo Gerrach, der ja zunächst Nürnberg einen Elfmeter verweigert und dann kurze Zeit später den Duisburgern. Daniel, wie hast du die beiden Szenen gesehen?
Bevor ich dazu komme, möchte ich noch ganz kurz eine gewisse Lobhudelei auf Werner loswerden. Das ist mir fast ein bisschen zu kurz gekommen, weil der hat sich ja wirklich in Blitztempo integriert in die Mannschaft. Also ist im zweiten Spiel jetzt dabei und spielt aber, als ob er schon immer mit der Mannschaft zusammengespielt hätte. Die ersten beiden Tore sind ja eigentlich fast zu 50% sein Verdienst. Und der kann vorne den Ball halten, der interpretiert die Rolle. Deswegen hast du, glaube ich, auch am Anfang, Felix, gesagt, dass es eigentlich ja eher so ein 3-4-1-2 war, weil Werner ja schon immer sehr offensiv vorne stand. Aber das hat mir echt gut gefallen, weil er halt einfach vorne auch mal einen Ball halten konnte. Der war immer richtig gestanden, war mal auf der einen, auf der anderen Seite. Also das war wirklich eine Top-Verpflichtung. Ich hoffe, dass der jetzt den Rest der Saison auf jeden Fall dieses Niveau halten kann. Und ja, jetzt zu den Elfmeterszenen. Also das war 30. Minute, die erste. Also es war für mich ein glasklarer Elfer für Nürnberg. Der Ball ist in der Luft, der Verteidiger, ich glaube, es war auch wieder Stoppelkamp, der springt einfach in springt ihm einfach in den Rücken und haut den quasi um. Das ist ja nicht mal ein Kopfballduell, weil der Ball ist ja noch gar nicht da zum Köpfen. Und das sah jetzt irgendwie im ersten Moment schon recht dramatisch aus, weil man sich denkt, der springt ihm ja einfach ins Kreuz rein. Und der Schiedsrichter macht dann auch so eine komische, ja, steh mal wieder auf, Geste. Und dann hat man es auch in der Wiederholung nochmal gesehen. Und also sowas wird doch im Mittelfeld immer sofort abgepfiffen. Habe ich überhaupt nicht verstehen können, warum es da keinen Elfer für Nürnberg gab, weil es für mich ein glasklares Foul war, weil er einfach in den Mann reinspringt.
Ja, sehe ich ehrlich gesagt genauso. Wir hatten ja, ich hatte, glaube ich, mit Florian von Club Fans United ganz kurz auf Twitter die Diskussion. Der meinte, dass ja, wenn es in der zweiten Liga einen Videobeweis gäbe und ich dann nur gemeint habe, in 4 von 5 Fällen ist das auch ohne Videobeweis ein klarer Elfmeter. Also sehe ich ganz genauso. Weiß nicht, ob Steffen da anders gesehen hat oder ob er uns da zustimmt.
Nee, also ich bin da voll bei euch. Stoppelkamp, ja, ist schon mal so schön, der Stürmer soll nicht im 16-Meter-Raum verteidigen und da hat man das beste Beispiel dafür gesehen. Für mich ist es ein klarer Elfmeter und die Frage wäre, ob Duisburg danach auch noch so weitergespielt hätte, wenn sie dann noch schneller, noch mehr Gegentore bekommen hätten, weil mit 3-0 in die Pause zu gehen, ist dann schon ein bisschen bitter. Aber auch auf der anderen Seite kann man auch auf Elfmeter entscheiden. Aber bei die Szene finde ich jetzt durchaus ein bisschen mehr diskutabel als die Szene von Stoppelkamp gegen Hufnagel.
Ja, die zweite Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist dann Löwen gegen Oliveira Sousa im Clubstrafraum. Daniel, für dich auch Elfmeter?
Ja, für mich auch ein klarer Elfmeter. Für Duisburg in dem Fall auf der anderen Seite. Da muss ich aber tatsächlich auch Steffen zustimmen. Das sah im Realtempo gar nicht so schlimm aus. Also kurz zur Erklärung, wie die Szene aussah. Löwen wirft sich da mehr oder weniger in so einen Schussversuch rein. Zwei Leute springen hin. Und das ist ja dann auch Oliveira. Und der geht dann sehr theatralisch zu Boden. Also der macht irgendwie noch einen Schritt so um Löwen rum und zwirbelt dann so im weiten Kreis und reißt die Arme so hoch. Und das sah im ersten Moment tatsächlich aus wie im Realtempo auch wie der Versuch, seinen Elfer zu schinden, weil man sieht, ah, okay, an den Ball komme ich nicht mehr ran, also schmeiße ich mich nochmal theatralisch hin. In der Wiederholung sieht man aber, dass tatsächlich Löwen zwar nicht drüber hält, weil er nicht hinschaut, weil er sich wegdreht vom Schuss, aber doch eindeutig ihn mit dem Fuß dann auch an seinem Schuss hindert. Und da muss man dann leider auch sagen, dass das schon dann auch ein Elfmeter ist, den man hätte geben können. Die Szene sah halt nur etwas merkwürdig aus, weil er so diesen komischen Schritt noch macht und sich dann so komisch hinwirft.
So stand es dann 2-0 zur Halbzeit für Nürnberg, und das, obwohl ja Duisburg gefühlte 300 Torchancen hatte, aber Nürnberg an dem Tag eben auch ein Thorsten Kirschbaum in wirklich guter Form, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten, aber der ja das ein oder andere Ding dann eben auch noch rausgeholt hat. Und ja, es ging dann in der zweiten Halbzeit munter weiter. 5 Tore gibt's noch, die wir besprechen wollen, und das machen wir hier bei Total Beklubbt gleich.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Mit 2-0 kam der erste FC Nürnberg aus der Kabine und ließ sich nicht lange bitten, um dann auch das dritte Tor direkt noch nachzulegen. Und darüber spreche ich nach wie vor mit Steffen und mit Daniel. Und Eduard Löwen, der spielte dann in der zweiten Halbzeit eine etwas veränderte Rolle, da, wir hatten es ja eingangs schon mal erwähnt, Michael Kölner die Mannschaft umgestellt hat, eben auch darauf reagiert hat, dass man in diesen Halbräumen überhaupt keinen Zugriff bekommen hat auf Stoppelkamp, auf Oliveira Sousa, und deswegen dann eben auf 4-1-4-1 umgestellt hat, Eduard Löwen zentral in die Mittelfeldreihe nach vorne beordert hat und ja einmal mehr von seiner Vielseitigkeit Gebrauch machte. Und er war es dann eben auch, der in der 51. Minute per direktem Freistoß auf 3-0 erhöhte. Aber Daniel, das ist halt eigentlich auch gar kein Freistoß.
Das muss man ehrlicherweise leider zugestehen, dass da ein kleiner Trikotzupfer an Werner stattfindet. Den kann man schon pfeifen, weil es halt schon ein kleiner Zupfer ist. Aber ich sag mal, in dem Spielniveau wird der normalerweise eigentlich nicht so geahndet. Und deswegen hätte man den nicht geben müssen, kann schon den Ärger von Duisburg da an der Stelle so ein bisschen verstehen, dass das nicht so toll war. Aber gut, soll natürlich aber den Schuss von Löwen in keinster Weise schmälern, weil der ist natürlich perfekt geschossen, aus 20 Metern zentral über die Mauer gezirbelt und keine Chance für einen Torwart, weil es ja nicht mal eine Torwart-Ecke ist, weil das ja dann irgendwie, was willst du da machen, wenn es zentral ist, stellst du halt die Mauer auf der einen Seite so ein bisschen hin, aber musst ja trotzdem dann beide Seiten so ein bisschen abdecken. Also der senkt sich perfekt runter, also perfekt geschossen.
Ja, Steffen, Zauberfuß hat letzte Woche Simon, glaube ich, noch gelobt, nachdem Löwen da diesen einen Pass aus der eigenen Abwehr wunderbar, ich glaube, in den Lauf von Hufnagel damals gespielt hat. Und jetzt hat er das Ganze mal für einen Freistoß genutzt. Und ich bin ganz bei Daniel. Also dieser Pfiff, wenn der gegen Nürnberg erfolgt wäre, der dann zum Freistoß geführt hätte, ich glaube, ich hätte mich ja mit aufgeregt, ist, glaube ich, nur unzureichend beschrieben, was ich dem Schiedsrichter dann da vorgeworfen hätte. Aber nichtsdestotrotz, wunderschöner Freistoß.
Ja, also brauchst du gar nicht drüber zu sprechen. Der ist atemberaubend, bombastisch geschossen. Also es ist, also man sagt ja bei vielen Freistößen, die sind wie gemalt, weil sie irgendwie in eine Ecke gehen, dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen noch mit reingehen. Aber der Freistoß, der war ja einfach perfekt. Also es gibt, also ich habe zumindest nichts gesehen, was man an dem Freistoß hätte besser machen können. Also es ist einfach geil geschossen.
lassen wir das einfach mal so stehen, geil geschossen, denn da sind wir, glaube ich, alle mit einverstanden. Es war dann so, und das war für mich zum einen überraschend, zum anderen aber auch nicht. Es stand 3-0, es war klar, es waren noch 40 Minuten zu spielen und Duisburg hat nach wie vor sein Heil in der Offensive gesucht und ja, mehr oder minder halt auch gefunden. Immer wieder dann Iljutschenko oder eben dann Stoppelkamp, die ja geschossen und noch mehr geschossen haben, wobei Iljutschenko da nicht so richtig glücklich agierte. Und das Ganze ja, ist dann im Prinzip wohl mit, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten, kurz zusammenzufassen. Denn sie haben zwar immer wieder sich Torchancen herausgespielt, sind aber an Thorsten Kirschbaum oder an ihrer, ja, an ihrem eigenen Unvermögen an diesem Nachmittag dann gescheitert. Und so war es dann ja beinahe schon konsequent, dass irgendwann eben auch noch das 4-0 aus einem Konter herausfiel, oder Daniel?
Ja, ob das so konsequent war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber du spielst auf die beiden Szenen, das müsste so 53. und 60. oder sowas gewesen sein, wo Iljutschenko einfach wirklich zweimal ohne Übertreibung Mutterseelen allein vor Kirschbaum vergibt. Und das war dann auch so ein bisschen der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, okay, aus Duisburger Sicht, das wird jetzt nichts mehr. Die schießen einfach heute kein Tor mehr aus dem laufenden Spiel. Wir kennen beim Club solche Spiele zu Genüge, wo man einfach dann weiß, egal was heute passiert, wir können jetzt auch noch irgendwie 180 Minuten spielen, der Club schießt heute kein Tor mehr. Und diesmal war es eben genauso, bloß mit umgedrehten Vorzeichen, dass man dann gesagt hat, also jetzt habt ihr so viele Chancen gehabt, liebe Duisburger. Und wenn ihr selbst diese 120-prozentigen nicht reinmacht, dann soll das halt wohl einfach heute nicht sein. Bevor wir aber gleich noch zu den weiteren Toren kommen, ich finde es mit der taktischen Umstellung zur Halbzeit nämlich eigentlich schon ganz interessant. Vielleicht könnten wir da nochmal zwei, drei Worte dazu verlieren, weil es wurde dann ja schon auf eine Viererkette umgestellt, weil Kölner hat ja offensichtlich auch gemerkt, dass das nichts Tolles war, was man da in der ersten Halbzeit präsentiert hat. Also das klingt so absurd, wenn man irgendwie 2-0 auswärts zur Halbzeit führt, dann denkt jeder, ist doch alles super. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann muss man eigentlich sagen, das war kein tolles Spiel vom Club. Und Duisburg hat einfach den Club 45 Minuten in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt und minutenlang gab es teilweise überhaupt gar keinen Zugriff im Mittelfeld aufs Spiel und jeder Ball wurde sofort zurückerobert und wieder nach vorne getragen und da hat dann Kölner auch gemerkt, okay, da muss ich irgendwas machen und hat dann eben diesen Move gemacht, da eben Löwen vom Innenverteidiger auf einmal zum offensiven Mittelfeldspieler zu befördern, möchte man geradezu sagen und Mühl ist dann halt ins Abwehrzentrum gerückt und hat dann mit Everton die neue Innenverteidigung gebildet und die Außen wurden dann halt eben, also Leibold und Valentini wurden dann eben zurückbeordert und gesagt, hey, in der zweiten Halbzeit bisschen defensiver. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil das zeigt mir, dass Trainer und Team irgendwie variabel sind, so eine Grundordnung auch umstellen können. Und das war eben dann auch das, was mir bei Alois Schwarz so auf die Nerven ging, dass da dann einfach 90 Minuten der gleiche Stiefel runtergespielt wurde und am Ende hat man halt mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, ja, was soll man denn machen? Da waren die anderen halt besser. Und das hat mir schon hier jetzt einfach imponiert, dass der Trainer offenbar in der Lage ist und auch die Spieler das dann umzusetzen, dass sie halt auch in der Halbzeit einfach, wenn sie merken, es läuft nicht so, auf ein anderes System umstellen. Also interpretiere ich da einfach zu viel rein oder ist es tatsächlich so, dass man das auch mal bei Kölner als taktischen Kniff hervorheben sollte?
Ich bin an sich ganz bei dir, dass es taktisch außergewöhnlich ist, dass man einen Innenverteidiger auf einmal als Zehner oder teilweise auch als zweiten Stürmer bringt. Aber um diesen taktischen Schachzug zu machen, hat Alois Schwarz einfach auch nicht die polyvalenten Spieler gehabt, um das auch wirklich machen zu können. Auch Alois Schwarz hat in seinen Spielern öfter mal das System umgestellt, aber er hat halt keine so auffälligen Sachen gemacht wie von Dreierkette auf Viererkette. Er hat halt oft im Mittelfeld was geändert oder im Sturm was geändert, aber seine Viererkette, was ja eigentlich unter einem Trainer wie Schwarz das Prunkstück ist, hat er selten umgebaut. Ich glaube aber nicht, dass es richtig ist, nach dem höchsten Auswärtssieg seit gefühlten 100 Jahren darüber zu sprechen, was der Ex-Trainer alles falsch gemacht hat, sondern lieber darüber zu sprechen, was alles super war.
Wir können auf jeden Fall festhalten, dass Daniel bei Michael Kölner nicht schwarz sieht. Ha, ha, ha. um das vielleicht auch noch kurz aus meiner Perspektive zu beleuchten. Natürlich, das ist ein Kniff, der unfassbar davon profitiert, dass du halt mit Eduard Löwen einen Spieler hast, mit dem du sowas machen kannst. Also von Dreier- auf Viererkette umzustellen ist ja noch nicht das ganz große Ding. Aber was machst du, wenn du dazu noch zwei defensive Mittelfeldspieler auf dem Feld hast? Und wo schiebst du dann den einen Innenverteidiger auf einmal hin? Und das ist natürlich, was da brauchst du, Leute wie Eduard Löwen, mit denen das geht. Und da ist sicherlich Michael Kölner in einer Situation, die in den Vorjahren einfach auch nicht so da war. Einfach was das Personal in der Form anbelangt. Und ähnlich hätte man vielleicht nur noch argumentieren können, dass Patrick Erras vor seiner langen Verletzung da der mögliche Spieler gewesen wäre, um von einer Vierer- auf eine Dreierkette umzustellen, indem du ihn mit nach hinten ziehst, aus dem Mittelfeld heraus. Aber das war eben was, das war dann lange Zeit meiner Meinung nach auch nicht möglich mit dem Personal, das beim Club da war. Jetzt ist es gegeben und Eduard Löwen bringt halt sehr vieles mit, was du nicht nur in der Abwehr gebrauchen kannst, sondern was du eben im Mittelfeld genauso gut gebrauchen kannst. Und deswegen, klar, ist es toll, dass die Mannschaft sich das jetzt in der Länderspielpause auch von Kölner scheinbar hat einimpfen lassen, wie Dreierkette hinten funktioniert, wie dann eben auch so ein 3-4-3, in welcher Art und Weise die drei Spieler da vorne dann auch immer agieren, wie das funktioniert und dass man natürlich das 4-1-4-1 deswegen nicht vergessen sollte, das sollte jedem klar sein. Insofern, gut zu wissen, dass wir das können und wird sicherlich noch das ein oder andere Mal in dieser Saison vielleicht dann auch eben in genau umgekehrter Reihenfolge von Bedeutung werden, wenn wir einem Rückstand hinterherlaufen oder wenn wir dann eben auf andere Art und Weise keinen Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Insofern, es ist ein taktischer Kniff, den Michael Kölner da angewandt hat, aber Steffen hat es eben auch gesagt, das geht nur, wenn du, wie das auf Neudeutsch so schön heißt, polyvalente Spieler besitzt, die mehrere Rollen ausfüllen können. Und das ist bei Eduard Löwen auf jeden Fall der Fall. Und das ist auch, und das hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, das ist eben auch bei Valentini und Leibold in der Form, wie sie Außenverteidiger spielen, der Fall. Also du kannst ja auch nicht mit jedem Außenverteidiger ein 3-4-3 spielen, das danach wieder zum 4-1-4-1 wird. Also ich möchte nicht wissen, ob das mit Sepsi und mit Pretschko vielleicht auch so gut funktioniert hätte. Aber das ist müßig und deswegen wollen wir das jetzt auch gar nicht so weit aufmachen. Ich stimme euch auf jeden Fall zu, dass es definitiv der Rede wert war und gut, dass es Daniel nochmal angesprochen hat. Und jetzt müssen wir noch über ein paar Tore sprechen. Und in der 74. Minute war es dann soweit. Ishak gelingt als 11. Spieler in der Zweitligageschichte des 1. FC Nürnberg. Der Dreierpack, der letzte, der das geschafft hat, war Niklas Füllkrug gegen Union Berlin bei dem denkwürdigen, ich glaube 6-2 ging es aus, gegen Union, davor Marek Mintal und dann müssen wir schon weiter zurückgehen. Hopsch, Güttler, Sousa, Oberracher, Weierich, Zivalkevic und Walitza, der es gleich viermal geschafft hat und Dieter Nüssing, der hat es auch mal noch geschafft. Das sind die Namen, manche mit mehr und manche mit weniger Toren am Ende. Dann bedacht, hoffen wir, dass es bei Michael Ishak nur der Auftakt war und dass auf diese drei noch reichlich Tore folgen werden. Nichtsdestotrotz aber wieder eine schön rausgespielte Situation, in der, und da müssen wir es jetzt wirklich ganz klipp und klar sagen, hinten die Abwehr richtig, richtig pennt beim MSV Duisburg, Steffen.
Ja, da haben halt eben die Außenverteidiger nicht das gemacht, was die Innenverteidiger gemacht hat. Und da gab es anscheinend nicht die richtigen Kommandos vom Herrn Bomheuer und vom Herrn Nauber, dass Erhard und Wolze mit aufrücken sollten. Und das sah dann irgendwie ein bisschen, sah aus wie so ein Halbkreis und alle stehen irgendwie um Ishak rum und wollten mal zuschauen, wie der so schießen kann. Und Behrens steckt den Ball dann auch super durch. Und Ishak macht halt genau das, was ein Stürmer macht, wenn er auf einmal Selbstvertrauen hat. Er schießt den Ball genau perfekt durch die Beine. Ich glaube, wenn er davor nicht zwei Buden gemacht hätte, hätte er es geschafft, irgendwie das Bein vom Torwart zu treffen. Da hat er einfach das nötige Glück, aber auch das nötige Können, auch vielleicht auch so ein bisschen das nötige Selbstbewusstsein, einfach zu warten und nicht sofort abschließen zu wollen, unbedingt mal ein Tor macht, sondern er hat einfach genau perfekt den Moment abgewartet, wo er den Ball zwischen den Beinen des Torhüters durchschießen kann. Und das ist einfach, das sieht immer so schön leicht aus vom Fernseher, wenn der Ball da so ganz leicht durch die Beine durchgespielt wird, aber ist in echt auf dem Spielfeld bei so viel Lärm und bei so viel Geschwindigkeit, die im Spiel ist, dann echt extrem schwer. Und das macht das sehr abgeklärt und sehr gut. Und für Behrens freut es mich auch, dass er einen tollen Assist gemacht hat, unser Kapitän.
Daniel, toller Assist, sagt Steffen. Pennende Abwehr ist auch schon gefallen. Und nichtsdestotrotz Ishak dann eben mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit.
Ja, absolut. Also das war irgendwie ein komisches Tor. Das sah ein bisschen aus, wie man auf der FIFA, auf der PlayStation bei FIFA so die Sondertaste für tödlichen Pass drückt, wo dann der Ball einfach so in der Mitte durchgespielt wird und auf einmal steht der Stürmer halt alleine dann vorm Tor. Und ja, klar, das ist natürlich dann auf einmal so dieses, wenn es läuft, dann läuft's halt, ne? Und dann geht halt auch so ein Ding rein. Einen ähnlichen Schuss, auch wenn der vielleicht so ein bisschen aus einer anderen Situation war, gab es letzte Woche gegen St. Pauli, Valentini war das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und da prallte halt noch hinten am Stollen vom Torwart noch irgendwie so blöd ab, so ungefähr, und trudelt noch am Tor vorbei. Und hier geht er halt einfach genau zwischen den Beinen durch und durch die Hosenträger, wie man so schön sagt. Und das war dann natürlich dann perfekt gemacht und ist dann hoffentlich jetzt auch so ein bisschen die Initialzündung gewesen, dass man halt so diesen Ballast, dass man halt als Stürmer dann auch mal das Tor treffen muss, jetzt abgelegt hat und Ishak jetzt vielleicht in den nächsten Spielen noch einfach mal ein bisschen befreiter aufspielen darf oder kann. Und deswegen schließe ich mich da deiner Hoffnung an, dass es hoffentlich nicht die letzten Tore von ihm waren, die wir gesehen haben.
Nur 2 Minuten später war es dann Eduard Löwen und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer bei Sky überhaupt kommentiert hat. Auf jeden Fall ist der gute Herr ja dann überhaupt nicht mehr runtergekommen. Der war völlig aus dem Häuschen, dass Eduard Löwen dann auch noch sein zweites Ding nachmacht. Und O-Ton war dann, glaube ich, der ist für mich jetzt Stürmer. Fand ich sehr schön. Und in dem Moment dann Duisburg wirklich mit Auflösungserscheinungen überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen. Löwen steht da 18 Meter frei vor dem Tor, kann sich im Prinzip aussuchen, ob er passt, ob er Richtung langes Eck schlänzt, wie er das denn gerne hätte, und er entscheidet sich dann für den Schlenzer, nachdem Eras ihm da den Ball dann eben auf Löwen passt. Und nächstes Tor, Marke Traumtor von Eduard Löwen, wieder feines Füßchen bewiesen, aber ich hatte es schon gesagt, eben auch ganz, ganz stark davon profitiert, dass der MSV Duisburg in dem Moment dann wirklich ganz, ganz alt aussah, Daniel.
Ja, und ich kann es nur noch mal wiederholen, das nächste Tor aus der Kategorie, wenn es läuft, dann läuft es halt einfach. Also das sieht jetzt hier so einfach aus, weil man dann auch sagt, ja, der wird ja nicht angegriffen, aber trotzdem musste so ein Ding aus 18, 20 Meter oder was es da war, auch erstmal so hinten in die Ecke reinzwirbeln. Und klar, klappt dann halt auch wieder perfekt und ist halt auch wieder so ein schönes Ding. Aber ja, wahrscheinlich muss man sich's 50-50 teilen. Keiner von Duisburg greift ihn an, also haben die Hälfte der Schuld, und zu 50% ist es halt einfach wieder ein sensationell schöner Schuss aufs Tor. Das heißt, da dann auch nochmal 50% an Anteil für Löwen.
Also ich probiere es seit 17 Jahren ähnlich so zu schießen wie Eduard Löwen in der Situation, und damit kann ich bestätigen, dass es extrem schwer ist, den Ball so anzudrehen, weil es sieht ja im ersten Moment aus, als würde der Ball rechts daneben gehen und dann dreht er sich wieder rein, dann auch auf der perfekten Höhe, wo der Keeper dann keine Chance hat, auf den Ball zu kommen. Also für mich ist da das 50-50 vielleicht eher so ein 80-20 für Löwen. Aber natürlich ist da der Duisburg dann einfach zu wenig Zugriff, hat der Felix gerade gesagt. Und ich glaube, das ist das perfekte Wort. Und Eduard Löwen ist leider kein Zweitligaspieler mehr. Und das wird er, glaube ich, auch nicht mehr lange sein.
Ja, ich habe es ja gefordert. 30 Millionen Euro bitte als Ablöse in den Vertrag schreiben. Und wenn dann jemand kommt und bereit ist, sie zu bezahlen, soll es mir recht sein. Aber ich teile deine Befürchtung, Steffen, dass wir Eduard Löwen nicht mehr lange im Clubdress sehen werden. Es sei denn, wir steigen vielleicht auf. Es gab noch 2 Situationen abschließend. Es gab dann doch noch irgendwie den Treffer für Duisburg. Ich hatte es mittlerweile dann nicht mehr für möglich gehalten. Aber Everton, der tat Duisburg den großen Gefallen. Bei Clubfans United ist es als Boateng-esque beschrieben worden, das Handspiel von ihm im Strafraum. Und wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, sind gewisse Parallelen kaum zu leugnen. Und Stoppelkamp dann mit seinem 9. Torschuss das erste Mal dann doch an Thorsten Kirschbaum nicht gescheitert, sondern ihn überwunden, der da hinten auch vorher geschimpft hat wie ein Rohrspatz. Und wenn er den dann auch noch gehalten hätte, ich glaube, dann hätten wir danach aufhören können, diese Saison Fußball zu spielen. Denn das wäre dann irgendwie zu viel des Guten gewesen, oder Daniel?
Ja, also Man hat ja als Clubfan tatsächlich den Pessimismus in die Wiege gelegt bekommen, aber in der 80. Minute war ich dann jetzt auch nicht mehr so wirklich sauer wegen des Elfmeter-Gegentreffers und es hat sich dann auch das bewahrheitet, was ich vorher gesagt habe. Ich habe mir dann schon gedacht, okay, Duisburg schießt aus dem laufenden Spiel kein Tor mehr und dann gut, muss das eben Elfmeter machen und das war dann aber tatsächlich, so blöd wie das klingt, aber auch irgendwo so ein Stück verdient, dass sie wenigstens noch den Ehrentreffer bekommen haben, weil Duisburg einfach echt mehr fürs Spiel gemacht hat und es in der Endform, wenn man vielleicht das Fazit schon wegnehmen möchte, auch zu deutlich war vom Ergebnis her.
Und ich glaube, du hast wahrscheinlich recht, dass nur die wenigsten Clubfans sich darüber aufgeregt haben, aber ich glaube, einer hat sich darüber ganz schlimm aufgeregt.
Oh ja, Kirschbaum war es aber, ja.
Und das war Thorsten Kirschbaum. Also der hat so getan, als wäre es gerade noch das 0-0. Wir wären in der 97. Minute mit 7 Minuten Nachspielzeit, weil er einfach ein bombastisches Spiel davor gemacht hat. Hat alles rausgeholt, was irgendwie rauszuholen war. Und ich glaube, zweimal wurde er sogar überwunden und dann hat noch Everton zweimal geklärt. Also er hat ein super Spiel gemacht und hat so gut gehalten und wird trotzdem immer sofort kritisiert, wenn nur eine einzige Situation mal nicht passt. Finde ich sehr, sehr schade, weil er so gute Leistungen zeigt und für mich zu den Besten der Liga gehört. Und ich glaube, er hat sich da richtig stark aufgeregt, hat man ja auch gesehen. Er war, glaube ich, gefühlt hat er sich zum Schiedsrichter hingebeamt und den so versucht irgendwie klein zu machen, aber konnte man leider auch nichts mehr machen und naja.
Geschenkt am Ende, gönnen wir Duisburg mal den Ehrentreffer. Es gab dann tatsächlich noch ein Tor und es war irgendwie halt, es war so ein groteskes Spiel, weil immer wenn man dachte, okay, komm, jetzt ist der Deckel hier auf der Partie drauf, nein, dann durften auch noch Edgar Salli und Cedric Teuchert in Co-Produktion zum 6:1 dann am Ende das Tor beisteuern, Salli mit schöner Vorlage, Teuchert dann auch noch mit dem Glück, dass der Ball eben irgendwie ja über das Bein von Flecken drüber springt oder von dort eben ins Tor springt. Das war auch so ein Tor, das wäre gegen St. Pauli wahrscheinlich 5-mal wieder rausgeflogen. Und an dem Tag war es dann drin, Steffen.
Ja, das macht Sally ganz, ganz stark über die rechte Seite, wie der...
diesmal stimmt's ja sogar, ja.
Diesmal ein Skandal. Nee, also da hat das echt... gefühlt seine beste Aktion im Club-Trikot nach dem Tor gegen Bochum. Da setzt er sich von Seite durch, nimmt den Kopf hoch, schaut in den Rückraum, sieht Cedric Teuchert und der schließt sehr gut ab, was man dann sieht, wenn man die Vogelperspektive sieht, weil er genau zwischen Innenverteidiger und Torwart genau halb hoch, also da, wo es genau unangenehm ist, weil der Torwart da nur schwer hinkommt und der Innenverteidiger keine Hand nehmen kann. Genau da trifft er rein. Ich fand aber eher seine Reaktion danach eher noch ein bisschen diskutabler als das Tor eigentlich an sich.
Stimmt, da wollte ich nämlich auch drauf anspielen, weil der schaut ja dann, gut, dass man halt sagt, ja, wenn man irgendwie in der 89. jetzt das 6-1 noch macht, was weder spielentscheidend noch sonst irgendwie wichtig ist, dass man da vielleicht nicht mehr irgendwie den 40-Meter-Jubelsprint hinlegt, kann ich auch nachvollziehen, aber warum muss man da schauen wie 3 Tage Regen, wenn man da nochmal ein Tor geschossen hat, also weiß nicht, ist das vielleicht auch überinterpretiert, aber es wirkte etwas wie aufkeimende Unzufriedenheit.
Also ich habe noch kein Tor von Cedric Teuchert gesehen, wo er so wenig gejubelt hat. Und wenn ich ein junger, aufstrebender Stürmer bin und es schaffe, ein Tor in der zweiten Liga zu schaffen, würde ich mir persönlich, egal bei welchem Spielstand es wäre, würde ich vollkommen eskalieren.
Ja, gut. Ja.
Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich gerade gar nicht so vor meinem geistigen Auge. Vielleicht war dann eben Tor 6 bei mir dann auch schon abgestumpft, emotional nicht mehr mitgenommen. Nein, Spaß beiseite. Habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, einfach nicht drauf geachtet. Aber ja, Cedric Teuchert ist sicherlich einer so ein Stück weit der Verlierer dieser ersten Saisonwochen. Wobei Wochen trifft es ja nur noch unzureichend. Wir spielen ja doch schon wieder eine ganze Weile. Weil er gerade nach den Aussagen, die er im Sommer getroffen hat und ja, sich, glaube ich, auch einfach in einer anderen Rolle sieht, als er sie aktuell bekommt, was dann nicht nur daran liegt, dass die Konkurrenz übermäßig stark ist, sondern dass er, wenn er gespielt hat, eben auch nicht seine Leistung abgerufen hat und folglich da aktuell eben nicht die erste Wahl für Michael Köllner ist. Und ja, aufkommende Unzufriedenheit, Daniel, ist sicherlich nicht das gänzlich falsche Wort. Müssen wir mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, aber ja, Cedric Teuchert hat sich das, glaube ich, alles etwas anders vorgestellt. Wir erinnern uns an seine Aussage, bester deutscher Stürmer seines Alters in der Liga. Von daher, ja, am Ende 6:1 für Nürnberg. Wir werden gleich nochmal über so ein paar Auffälligkeiten sprechen. Nürnberg ja dann, oder die einzelnen Spieler, durchaus dafür gelobt worden. Löwen, Kirschbaum, Ishak in der Kicker-Elf des Tages gelandet. Michael Ishak sogar zum Spieler des Tages am Ende genannt worden. Ich hatte es vorhin aufgezählt, mit wem er da jetzt beim ersten FC Nürnberg in einer illustren Reihe steht, als Dreierpackschütze in der zweiten Liga. Und was uns außer Ishak, Löwen und Kirschbaum noch aufgefallen ist, hört ihr hier gleich bei Total Beklubbt.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Abschließend möchten wir natürlich noch ein wenig vorausblicken auf das anstehende Spiel gegen den VfL Bochum. Und ja, möchten natürlich uns nochmal darüber unterhalten, was wir aus dem Duisburg-Spiel da gerne wiedersehen würden und was nicht, wenngleich wir das ja jetzt schon ein bisschen ausführlicher beleuchtet hatten, aber vielleicht noch gar nicht so ausführlich, wie wir es gerne getan hätten, angesichts von 7 Toren, 2 gegebenen oder nicht gegebenen Elfmetern, so rum ist es richtig, fehlte da vielleicht ein wenig die Zeit, obwohl wir schon wieder ganz schön ins Plaudern gekommen sind mit Steffen und mit Daniel, die nach wie vor zu Gast sind. Und ja, wir hatten ja schon so ein bisschen rausgestellt, Eduard Löwen, Michael Ishak, Thorsten Kirschbaum, das waren sicherlich die auffälligsten Spieler an diesem Nachmittag, kein Wunder, bei ja Dreier- respektive Zweierpack und wirklich guter Leistung da im Kasten, die Thorsten Kirschbaum, den wir hier ein bisschen unter den Teppich haben fallen lassen, ja, die da herausgestochen sind. Nichtsdestotrotz hat ja dann auch Daniel vorhin schon mal Tobias Werner so ein bisschen herausgestellt. Was für mich noch auffällig war, und das möchte ich vielleicht noch kurz mit euch beleuchten, war die Leistung von Lukas Hufnagel. Der hat, wie nach seiner Einwechslung gegen St. Pauli, sehr, sehr gut ins Spiel dann reingefunden. Und im Laufe der Partie ist er immer unsichtbarer geworden. Ist das was, was nur, ja, was ein falscher Eindruck ist, den ich gewinne, oder teilt ihr diesen Eindruck, Steffen?
Na, er hatte ja, wie auch schon vorhin angesprochen, eben den Vorteil, dass der Gegner nicht damit gerechnet hat, dass man mit dem Zehner spielt, und dadurch haben sie auch da einen gewissen Raum freigehalten, weil sie halt eben gedacht haben, sie können das locker verteidigen, wenn nur ein Stürmer in der Mitte steht, aber dadurch, dass halt dann auf einmal mit zwei Stürmern oder zumindest mit einem Stürmer und einem Werner außenrum, wo auch immer der sich da gerade rumgetrieben hat, wurden halt beide Innenverteidiger schon gedeckt, und dadurch, dass sie halt keinen wirklichen Stammsechser hatten, war halt Hufnagel da immer ganz entspannt alleine, und das haben, ich meine, auf der gegnerischen Seite ist auch einer, der einen Fußballlehrer mal gemacht hat, der dann auch gecheckt hat, dass da was nicht passen hat, und auch umgestellt, um dann Hufnagel auch ein bisschen rauszunehmen. Irgendwie ist bei Hufnagel noch nicht so wirklich der Knoten geplatzt, also so wirklich jetzt so mal so ein tolles Spiel oder so ein bombastisches Spiel mal abgeliefert hat, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Er hat immer nur so Phasen, wo er mal so wieder so ein bisschen besser spielt, und dann wird es wieder ein bisschen, naja, vielleicht wird es ja noch was gegen Bochum. Mit einem Dreierpack. Weil ab einem Dreierpack natürlich wieder alles in Ordnung.
Ja, wie bei Michael Ishak. Daniel, ist das vielleicht doch was bei ihm über Spielpraxis kommen muss, diese ja nötige Wettkampffährte da einfach reinzubekommen, ein Spiel auf gleichbleibend, möglichst gutem Niveau zu bestreiten?
Ja, im Grunde wahrscheinlich schon. Ich kann mir das jetzt auch nicht so erklären, warum dann möglicherweise dieses Abtauchen kam in der zweiten Halbzeit, ob das dann einfach eine Konditions-Fitness-Frage war, dass er halt einfach nicht mehr so mithalten konnte oder halt einfach auch gemerkt hat, naja gut, es läuft ja so, da brauche ich jetzt auch nicht mehr jeden Raum zulaufen und jeden freien Weg ersprinten. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt eher eine Konditions- oder eine Kopfsache war, aber es stimmt schon, er ist dann einfach hinten raus so ein bisschen unsichtbarer im Spiel geworden. So, vielleicht weiß auch nicht. Vielleicht war einfach so, ist er so ein bisschen der Typ, Didi Hamann, der dann einfach andere glänzen lässt durch seine Untätigkeit.
Wir sprechen heute sehr viel über alte Fußballer. Für alle, die es vorhin nicht hören konnten, wir hatten gerade im Off schon eine kleine Unterhaltung über Mario Basler. Aber sei es drum. Eine Einschätzung von euch beiden, vielleicht noch, zu Patrick Erras, der ja so langsam scheinbar wirklich wiederkommt. Man hatte ja mehrfach die Hoffnung, dass das Comeback endlich bevorsteht. Jetzt hat er hier fast 90 Minuten gespielt, 83 waren es dann am Ende. Hat seine Sache, finde ich, sehr ordentlich gemacht, hat da die Rolle, ja, ich will jetzt nicht sagen in gewohnter Manier interpretiert, aber doch in einer Art und Weise, dass man durchaus zufrieden sein konnte, oder Daniel?
Ja, absolut. Also das war wirklich toll, wie der von Anfang an, so als ob er nie weg gewesen wäre, sofort wieder dabei war als Ballverteiler, Ausputzer, Spielöffner, fungiert hat. Wir haben ja schon über den Kopfball gesprochen, den er nach einer Ecke, war das glaube ich, oder war es eine Ecke, die dann erst abgewehrt wurde und dann zu einer Flanke nochmal umfunktioniert wurde. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber da hat er auch gleich eine Kopfball-Torchance gehabt an den Pfosten und also auch so Zug zum Tor gleich wieder entwickelt. Klar, dass da hinten einfach diese großen Lücken dann entstanden sind und dass er es auch nicht geschafft hat, da irgendwie Stoppelkamp irgendwie in die Schranken zu weisen und Oliveira da in ihrem freien Wirken einschränken zu können, muss man vielleicht tatsächlich auch noch auf den aktuellen Status schieben, der halt einfach jetzt über ein Jahr weg war. Und dann ist es halt schwer, auch sofort wieder auf 100% zu sein. Aber hat mir schon für das erste Spiel von Anfang an sehr gut gefallen, was er da gemacht hat. Und ich hoffe, er ist da auch sehr schnell und da bin ich sehr positiv wieder in der alten Form.
Ja, also da kann ich mich meinem Vorredner größtenteils dranhängen, zustimmen. Er hat natürlich auch das Defizit, dass er halt auch nicht der Schnellste ist. Deswegen kann er halt auch in Rückwärtsbewegung eher langsamer hinterherkommen, wenn man es mal nett ausdrücken kann. Er ist halt im Ballbesitz, ist er wie Eduard Löwen kein Zweitligaspieler, was auch der Grund ist, warum wir wahrscheinlich ihn nicht mehr viele Jahre im Clubtrikot sehen werden. Er hat halt gegen den Ball ist er halt, wenn er nicht als direkt das Hexer spielt, sondern wie jetzt im 3-4-3 dann als Achter oder im 4-4-2 auch wieder so als halber Achter, ist er halt immer noch so ein bisschen, fehlt es noch an Geschwindigkeit, wieder ein bisschen zurückzukommen, aber er gibt natürlich trotzdem unglaublich viele Bälle und durch seine beiden langen Watschen, die er da unten dran hat, kommt er auch an Bälle ran, wo man eigentlich glaubt, da würde er niemals rankommen. Es ist einfach ein super Spieler und der hat auch ganz schön lange durchgehalten, wenn man mal sieht, wie lange er jetzt draußen war. Er war ja sehr, 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 sehr lange draußen. Ja, und ich hoffe, dass er jetzt wieder zu seiner starken Form wieder zurückfindet und uns dann noch ein Jahr lang tolle Momente beschert.
Der Steffen verkauft die ganze Mannschaft hier heimlich nebenbei, ja. Habe ich den Eindruck. Ja, Fußballmanager aus, Steffen. Lasst uns darüber sprechen, wen wir jetzt gegen Bochum dann sehen werden, denn wir hatten es angesprochen, es war ja so ein Stück weit auch alles aus der Not herausgeboren. Also Patrick Erras war sicherlich nicht für die erste Elf vorgesehen, aber dadurch, dass Marc Reiter und Petrak dann eben beide nicht mitspielen konnten, obwohl Petrak ja sogar auf der Bank sitzen musste, damit alle Kaderplätze wenigstens genutzt werden, was ich ja auch schon irgendwie ja ganz, ganz seltsam finde. Weiß nicht, ob die Gefahr da nicht so groß gesehen wurde, dass er mit seinem Magen-Darm-Virus auch einfach noch alle anderen auf der Bank ansteckt, aber sei es drum. Denkt ihr, dass wir Erras jetzt auch sofort wiedersehen werden in der ersten Elf gegen Bochum oder sagt ihr, nee, der bekommt jetzt wahrscheinlich erstmal wieder seine kleinere Pause, weil ja womöglich Kammerbauer ja dann auch zurück ist in der Mannschaft und wie seht ihr die Situation mit Lukas Mühl, Steffen?
Also Kammerbauer wird nicht zurück sein, das würde ich sehr stark bezweifeln, dass der Kammerbauer zurückkommt. Ich bezweifle auch stark, dass Erras nochmal spielt, weil du kannst nach so einer extrem langen Verletzung jemand, also manchmal sind ja welche nur ein paar Monate raus und können keine zwei Spiele hintereinander über 90 Minuten machen oder über 80 Minuten. Und deswegen, also es würde mich schon extrem stark wundern, wenn Erras hier nochmal startet. Bei Mühl ist eben die Frage, wenn Marc Reiter fit ist, würde ich es auch total ausschließen, dass unser Herr Mühl nochmal spielt, weil dann das mit Edu, also falls wir beim 3-4-3 bleiben, was ich jetzt auch erstmal so, oder beim 3-4-1-2, was ich jetzt auch erstmal so glauben würde, dann werden wieder Everton, Marc Reiter und Löwen wieder spielen. und Mühe wieder aus der Mannschaft raus rotieren.
Ja, Daniel, wenn du dir eine Mannschaft schnitzen dürftest, würdest du da Patrick Erras hineinbasteln oder würdest du sagen, nee, ich stimme da Steffen zu, langsam wieder heranführen, bloß nicht jetzt unnötig verheizen.
Er darf sich eine Mannschaft schnitzeln, aber ich darf niemanden verkaufen. Was ist denn das hier?
Ja, ich wollte auch gerade sagen, darf ich auch mal Fußballmanager spielen? Ja, ich weiß da zu wenig über seinen aktuellen Fitnessstand. Also da muss einfach dann irgendwie der Trainer auch mit ihm selber, also mit dem Spieler reden und sagen, traust du dir das zu? Und dann halt auch mit den medizinischen Verantwortlichen, ob er das kann. Wenn er irgendwie in der Lage ist, aus medizinischer Sicht und auch selber sich das zutraut über die 90 Minuten, oder er muss ja nicht über die 90 Minuten gehen, aber zumindest theoretisch in der Lage wäre und zumindest anfangen kann, dann würde ich tatsächlich sagen, ja, warum denn nicht? Also er ist auf jeden Fall jetzt da nicht der schwächste Kandidat und ich fand jetzt Petrak in den letzten Spielen doch eher ein Risiko und warum dann nicht dann Erras da wieder vorne hinstellen?
Also Petrak als Risiko finde ich ein bisschen hart gesagt. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, dass er ein extrem zuverlässiger Spieler ist. Er ist halt vom Spielertyp eigentlich keiner, der ins System Kölner passt, weil er eher defensiv und eher hintenrum denkt. Aber ihn als Risiko zu benennen, ist schon bei einem Spieler wie Petrak, der ja wirklich immer konstante Leistung bringt, nie überragend, aber auch nie schlecht, finde ich jetzt schon ein bisschen hart gesagt. Und ich glaube, dass er, wenn Erras nicht ganz fit ist, was ich jetzt mal einfach mal davon ausgehe, glaube ich schon, dass Petrak starten wird.
Ich fand schon, dass... Ich will jetzt Petrak nicht schlechter reden, als er wirklich ist, aber vielleicht das auch nochmal zur Klarstellung. Da waren halt schon so ein paar Ballverluste drin, ein paar Fehlpässe, die ich so in den Jahren zuvor von ihm nicht gesehen habe. Und das ist mir jetzt schon in der Saison aufgefallen, dass er da einfach hinten, ja, mir fällt kein anderes Wort ein als Risiko, weil er halt einfach tatsächlich unnötige Ballverluste, er ist dann in Dribblings reingegangen, hinten gegen irgendwie den Angreifer der Gegner, die völlig unnötig waren, hat dann den Ball verloren und da dann eigentlich Chancen aus dem Nichts für den Gegner kreiert. Und das muss man dann schon auch als Risiko so bezeichnen können, wenn ein Spieler halt dann eben doch nicht gerade in der Abwehr die nötige Konsistenz hat.
Also meiner Meinung nach ist der Mühl das viel größere Risiko als Petrak, aber naja.
Ja genau, aber deswegen, klar, also wenn Marc Reiter wieder kann, dann auf jeden Fall auch Marc Reiter für Mühl, da stimme ich dir absolut zu.
Ich glaube, darüber könnten wir noch ganz lange reden, aber wir haben ja auch noch ein tolles Spiel noch vor uns, über das wir bestimmt auch noch reden wollen.
Genau, also ich bin so, ja, ich glaube, ich sitze zwischen den Stühlen. Ich kann verstehen, was Daniel meint, gerade die Spiele gegen Aue und Union, André Petrak, das war alles, aber nichts Gutes.
Gegen Aue war er aber auch angeschlagen, hat das ganze Spiel angeschlagen gespielt, weil eben Erras noch nicht spielen konnte. Das ist auch ein sehr wichtiger Nebeneffekt. Ja. Also eigentlich hätte er gegen Aue gar nicht auflaufen sollen.
Ändert erstmal wenig daran, dass die Leistung trotzdem keine gute war, ne? Ja, aber gut, sei es drum, wir müssen schauen, wie sich die Saison auch bei ihm weiterentwickelt und wollen natürlich noch kurz auf Bochum schauen. Bochum, aktuell nur 12. in der Tabelle, 7 Punkte aus 6 Spielen, jetzt am Wochenende unglücklich gegen Heidenheim verloren. Der Kicker schreibt in seiner Kurzzusammenfassung, da im zweiten Durchgang zog sich Heidenheim zurück und Bochum rannte vergeblich an. Das Spiel verlor dadurch an Qualität. Bochum von einigen vor der Saison oder von nicht nur einigen, von nicht so wenigen als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt. Jetzt sind sie da ein bisschen ins Hintertreffen geraten, können aktuell die Qualität, die womöglich im Kader steckt, nicht so abrufen, wie sie es gerne täten. Und nichtsdestotrotz kommt da eine Mannschaft, die dem ersten FC Nürnberg in Liga 2 so überhaupt nicht liegt. Bei 10 Aufeinandertreffen stehen 2 Unentschieden und 8 Niederlagen zu Buche. Kein einziger Sieg für Nürnberg. Wir erinnern uns an das letztjährige Spiel in Bochum, als man 4 Tore geschossen hat und am Ende trotzdem verloren hat. Daniel, was erwartet uns da am Donnerstagabend?
Ja, also du hast es ja schon auch angesprochen, die vergangene Statistik aus Nürnberger Sicht ja tatsächlich verheerend gegen Bochum. Dann ist es ein Flutlichtspiel, Abendspiel. Ich bin im Stadion, also es sind eigentlich alle Faktoren für eine große Klatsche angelegt, weil immer wenn ich im Stadion bin, dann läuft es meistens nie gut aus Nürnberger Sicht. Und Ich finde eh allgemein, ich meine, das ist immer so eine Floskel mit, die spannendste oder stärkste oder ausgeglichenste Liga, zweite Liga aller Zeiten, da kann jeder jeden schlagen. Aber dieses Jahr ist es ja wirklich so, dass du halt Teams hast, die gewinnen 4-0 auswärts und werden dann eine Woche drauf dann irgendwie 6-1 aus dem eigenen Stadion geschossen. Oder jetzt die Westvorstadt, die dann wirklich ganz am Boden lag in den letzten Dingern, und dann auf einmal Düsseldorf, die eigentlich ganz gut gestartet sind, dann irgendwie schlagen kann. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass das aktuell so völlig unvorhersehbar ist und man da aktuell, sind es jetzt auch nur 6 Spieltage zugegebenermaßen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es kann jetzt auch wirklich noch so in beide Richtungen ausschlagen und man kann da überhaupt noch nicht sagen, ja, Bochum war Aufstiegskandidat, ist aber jetzt schon völlig abgeschlagen, oder andersrum, die Mannschaft wird es jetzt wohl alleine dann durchziehen und ist jetzt mehr oder weniger schon auf Aufstiegskurs. Also da kann noch so viel passieren. Und von Bochum, was erwarte ich da für ein Spiel? Das ist so ganz komisch, weil ich weiß jetzt irgendwie nicht, was ich aus diesen zwei letzten Spielen zielen soll, weil gegen St. Pauli, finde ich, hat der Club richtig gut gespielt, aber halt leider hat das Ergebnis nicht gestimmt. Und trotz des Ergebnisses fand ich jetzt das Duisburg-Spiel richtig schlecht spielerisch, und das hat mir insgesamt vom Auftritt überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie die Mannschaft daheim dann jetzt gegen Bochum auftreten wird, weil es einfach keinem durchgängigen Schema folgt, wie der Club die in der Saison spielt.
Ja, Steffen, was erwartest du? Ganz kurz vielleicht noch?
Ganz kurz, das ist bei mir mal ganz, ganz schlimm. Ich glaube, dass Bochum Probleme in der Defensive hat und die Offensive nicht so wirklich in Schwung gekommen ist. Und durch den späten Trainerwechsel da auch viele Probleme zusammenkommen. Aber ich glaube, dass sie noch richtig durchstarten werden und noch oben mitspielen werden. Aber ich glaube, dass sie aktuell noch nicht so weit sind. Deswegen wird der Club brillieren gegen sie und mit 3-1 gewinnen.
Daniel, wie geht es aus für Nürnberg? Sagt Steffen, geht's aus. Was sagst du?
Verdammt, ich habe jetzt gedacht, ich komme jetzt noch raus aus der Nummer, aus Zeitgründen. ja, ist echt schwierig. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil natürlich, klar, wünsche ich mir einen Sieg für den Club. Aber andererseits ist es echt schwer einzuschätzen. Ich tippe aber trotzdem, ich schließe mich dem Tipp an. Ich glaube, bei Ishak ist jetzt der Knoten wirklich geplatzt, und Sally ja sowieso immer top. Der wird, glaube ich, auch nochmal treffen, und deswegen, ich schließe mich dem 3-1 für Nürnberg an.
Ja, Sally übrigens der Spieler mit den meisten Toren in einem Spiel gegen Bochum mit 2 Treffern beim letzten Mal. Ich tippe natürlich wie immer 2-1, ja. Mache ich ja einfach immer so, deswegen auch diese Woche. Wenn es dann wieder 6-1 wird, soll es mir recht sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Daniel und bei Steffen für eine kurzweilige Sendestunde, total bekloppt. Und wir hören uns dann schon am Freitag wieder, wenn wir über das Bochum-Spiel sprechen werden. Dann steht ja da am Wochenende auch noch ein gewisses Derby vor der Haustür. Also, wir sind gespannt, wie sich die Woche entwickeln wird für den ersten FC Nürnberg. Das war total bekloppt auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.